Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr diese wunderbare Podcast-Folge hört. Mein Name ist Thorsten Anders, das hier ist die Trashothek mit einem Special, einem Crossover sozusagen von der Trashothek und Kai Kino. Denn am anderen Ende der Leitung sitzt nämlich der liebe Kai Pino. Grüß dich, Kai!
Lieber Thorsten, es wird ein Fest heute wieder werden. Ich bin genau wie du, der Zuhörer weiß es jetzt wahrscheinlich schon, weil er den Titel natürlich gelesen hat.
Klar.
Gerade frisch aus dem Kino gekommen, also naja, frisch ist es noch keine 24, aber so knapp 12 Stunden her. Wir haben etwas gesehen.
Ja, ganz Gigantisches. Was ganz Gigantisches haben wir gesehen und wir haben was gesehen, was wir uns nicht mehr zu, wie sagt man so schön, zu träumen gewagt hätten.
Genau. Definitiv. Ja. Ich glaube, es ging vielen so.
Ja, es war faszinierend. Wir reden hier von nichts anderem als dem neuen japanischen Godzilla Minus One. Richtig ausgesprochen. Ich habe mit diesen merkwürdigen Titeln immer so ein bisschen das Problem. Er läuft gerade noch in Deutschland vereinzelt in den Kinos. Witzigerweise hast du ihn zur gleichen Zeit in Bochum, glaube ich, im Kino gesehen oder in Dortmund. Wo warst du?
In Bochum.
Ich war in Köln mit ein, zwei anderen Kolleginnen und Kollegen noch. Der Sascha war auch mit dabei und ein, zwei Kollegen aus einem nicht näher erwähnten Filmclub und der Thilo Gosejohann und ein paar andere waren alle ebenso überrascht und erfreut, was sie da auf der Leinwand gesehen haben. Ja, und witzigerweise, das muss ich noch dazu sagen, hast du den Film in der deutschen Synchronisation gesehen und bei uns lief der lustigerweise im japanischen Original mit deutschem Untertitel, was auch eine Erfahrung war.
Um das absolut. Es war auch nicht, angekündigt, aber ich denke mal, bei den größeren Kinoketten, an dem Fall halt die UCI-Kinokette, die werden wahrscheinlich darauf bestanden haben, dass die den deutschen Ton mit dabei haben, aber es mag auch dran liegen, es ist ja heute alles digital, dass beide Töne sowieso vorgelegen haben, den Kinos, und die einen halt gesagt haben, okay, dann machen wir halt O-Ton mit Untertiteln und die anderen dann halt Deutsch. Aber bei euch war das auch nicht tituliert als OV?
Doch, das war als Original, okay. Als OMU, aber wir haben uns vorher gefragt, wirklich, kommt da jetzt die japanische Fassung womöglich mit einem englischen Untertitel oder kommt eine englische Sprachfassung mit deutschem Untertitel? Das waren so die Ideen, die ich so hatte. Und alle guckten mich auch so ein bisschen irritiert und nervös an in der Runde vorm Saal. Also, ich mach keinen Scheiß, Alter, ja? Das ist das Motto. Japanisch und Englisch? Naja, okay, alles klar. Nee, dann war es dann wirklich der japanische O-Ton und wie gesagt, dann der deutsche Untertitel, was sehr angenehm war, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist nun auch, ich kann ein paar Worte und Sätze auf Japanisch, weil ich selber mal das Glück hatte, Ende der 90er mal 3 Wochen in Japan unterwegs gewesen zu sein und da auch viel gesehen habe. Das war auch gerade so kurz bevor der Emmerich Godzilla sozusagen, ein deutscher Regisseur, dreht in Amerika einen Film über ein japanisches Monster, das war so die Sprachregelung damals, in die Kinos gekommen ist. Und das war schon ein Erlebnis, da mit japanischen Studenten auch über Godzilla und alles Mögliche zu diskutieren. Die waren auch sehr überrascht, dass Godzilla in Deutschland so beliebt ist. Also als ich ihnen das erzählt habe, dass es da ganz viele Fans gibt und ganz viele Bekloppte, so wie wir, die schon sozusagen in Kindertagen mit ihren Großvätern meistens dann in der Matinee-Vorstellung sonntags vormittags in Köln, in Berlin und wo auch immer mit Godzilla-Filmen sozialisiert wurden. Das war für die auch nicht verständlich. Wobei das bei denen ja auch zur normalen Kindererziehung gehört.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja Alltag.
Ja, natürlich. Das war es ja bei uns damals auch. Also bei mir war es zumindest so. Ich habe es ja auch schon des Öfteren hier in der Trashothek gesagt. Ich bin wirklich damit mit 5, 6 Jahren ist mein Opa mit mir immer sonntags vormittags in Köln-Kalk und in Köln-Mühlheim ins Kino gegangen, in die Matinee-Vorstellung, die Kindervorstellung damals. Und da liefen nur Godzilla-Filme oder auch Yeti, der Schneemensch. Also alles irgendwie mit überdimensionierten Monstern, die auf Modelleisenbahnlandschaften rumgetrampelt sind. Um es mal so auszudrücken. Ja,
diese, um da mal überzuleiten, wurden heute natürlich abgelöst, denn es hat auch einen Grund, warum wir denn tatsächlich jetzt so mal zwischendurch wieder mal einen japanischen Original-Godzilla zu sehen bekommen. Ja, der letzte war geil. Ja nun aus dem Jahre 2016, Shin Godzilla, extrem erfolgreich, besonders in Japan, hierzulande auch, lief damals sogar auch hier als Event-Kino, genau wie dieser jetzt, aber das große grüne Tier aus Japan hat einfach Geburtstag und wird nächstes Jahr 70. Und
70 Jahre, genau.
da haben sich die Toho-Studios hingesetzt und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Ei ausgebrütet. Die haben sich lange Zeit gelassen, weil der Druck nach Shin Godzilla war wohl sehr groß. Man wollte sehr schnell natürlich was Schönes nachreichen. Es hat aber echt extrem lange gedauert, weil die Story-Ideen, die da halt rumgereicht wurden, da war man wohl nicht so mit zufrieden. Und man kann wirklich sagen, und das ist kein Spoiler, das Warten hat sich aber sowas von gelohnt. Ich kann nur wirklich behaupten, ich bin sowas von schockverliebt in diesen neuen Godzilla Minus One. Damit war einfach nicht zu rechnen.
Jetzt werden aber einige nachgerechnet haben und sagen, Moment mal, der erste Godzilla-Film ist 1954 sozusagen auf den Leinwänden erschienen. Und das sind ja eigentlich nur 69 Jahre. Das heißt, eigentlich ist der 70. Geburtstag ja im nächsten Jahr. Und Toho hat aber jetzt Godzilla Minus One deshalb ja in diesem Jahr herausgebracht, weil es ja eine Regelung mit, wie heißen sie?
Legendary?
Mit wem?
Ja, eigentlich, es war ursprünglich Sony, aber jetzt muss es halt Legendary Warner sein.
Genau, genau. Gibt, dass sie nicht zeitgleich im gleichen Jahr einen Godzilla-Film rausbringen. Sprich, einen japanischen und amerikanischer Godzilla sollen immer in verschiedenen Jahren in den Kinos starten, um sich nicht gegenseitig zu kannibalisieren. Und deshalb hat Toho halt gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, weil nächstes Jahr kommt ja wieder Kong X Godzilla oder wie er heißt oder umgekehrt.
Ich weiß ganz genau.
Gar nicht mehr. Es ist wirklich ein Erlebnis gewesen, diesen Film im Kino zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt auf den Inhalt kommen, also wir haben diesen Film gesehen, haben alle gesagt, wow, geil, geiles Kino, tolle Story. Also nicht nur Riesenechse, die Städte niedertrampelt, sondern es geht auch wirklich um Emotionen, um Gefühle, um Ehre, das, was eben auch gerade in der japanischen Kultur ja auch sehr, sehr wichtig ist. Das fehlt jetzt manchmal so das Verständnis für.
Ja, es ist vor allem zunächst ist es natürlich erstmal generell eine Hommage, wohlgemerkt kein Remake des original ersten Godzillas von 54, weil Godzilla Minus One tatsächlich 10 Jahre früher in etwa spielt. Also eigentlich, es wird ein größerer Zeitraum abgedeckt, aber der Film beginnt 1944, also in den Kriegsjahren noch. Und es dreht sich tatsächlich um diese ganze Thematik des verlorenen Kriegs, dieses ganze Kriegstrauma, was Japan gesellschaftlich auch in sich führte. Und es ist so fantastisch, was dieser Film da abliefert. Ich habe also selbst japanische Filme, die mit diesem Thema schon gearbeitet haben und anders umgehen, haben Dinge hier nie so deutlich ausgesprochen und so brillant gelöst, wie das dieser Film hier tut. Also die ganze menschliche Geschichte, die der Film erzählt, funktioniert hier super und ist wirklich ein super Film. Für sich allein genommen, völlig ohne das natürlich vorhandene Monsterfundament des Films. Und alles zusammen macht es dann zu einem Mix, der wirklich, wirklich sensationell ist.
Ja, Dreh und Angel.
Erzähl mir mal ein bisschen was um den Inhalt und was geht es? Wir beginnen den Film mit einem japanischen Kamikaze-Piloten, der notlanden muss auf einer kleinen Insel und da schon quasi eine erste unheimliche Begegnung der grünen Art hat.
Genau, mit einem kleineren Godzilla. Ich will nicht sagen ein Baby-Godzilla, aber er war groß genug, um auf dieser Insel den Stützpunkt komplett in Klump und Asche zu hauen, auf dem er da gelandet ist. Dieser Kamikaze-Pilot, nämlich genannt Koichi Shishima, glaube ich, war es, täuscht nämlich Probleme bei seinem Flugzeug vor und landet auf dieser Insel namens Odo. Das ist so eine Art Reparaturstützpunkt im Zweiten Weltkrieg gewesen für Kamikaze-Maschinen und andere Kampfmaschinen. Maschinen der Japaner, und er hat einfach, um es ganz ehrlich zu sagen, schlicht und ergreifend einfach keine Lust mehr, noch einen sinnlosen Tod zu sterben, weil der Krieg ja eh schon verloren ist. Und da, während er dann da sozusagen auch seine Ehre versucht zu verteidigen, aber nicht wirklich, und auch von den anderen Reparaturteams da, die vor Ort sind, sozusagen als Fahnenflüchtling und Kriegsverweigerer beschimpft wird, taucht dann irgendwann dieses Godzilla Junior auf, um es mal so zu sagen. Aber groß genug und geil genug und auch schlecht gelaunt genug, in Anführungsstrichen, um da wirklich alles in Schutt und Asche zu hauen.
Genau. Das ist und, jetzt tats- und, tatsächlich, Und tatsächlich geht es da auch wirklich zur Sache. Man sieht Dinge, die man in einem Godzilla-Film sonst nicht
hätte. Oh ja.
Es werden Leute, naja, nicht wirklich gefressen, aber es ist, also es
gibt Jurassic Park T-Rex, die
Kloßszene. Ja, genau. Es gibt Opfer, es gibt deutlich zu sehen, also einige Dinge deutlich zu sehen. Letzten Endes wird halt dieser komplette Stützpunkt ausradiert und es überleben tatsächlich nur zwei Leute, die dann später halt von den Truppentransportern der Japaner nochmal wieder eingesammelt werden, nämlich unser Pilot und der Cheftechniker der Insel, die sie später tatsächlich nochmal wiedersehen sollen. Das Drama ist, dass halt Koichi ein riesiges, zum einen ein Kriegstrauma mit sich trägt, aber auch eine große Schuldlast, weil er sich verantwortlich fühlt für das, was da auf der Insel passiert ist, aber auch, weil er sowohl vor sich selbst als auch natürlich so vor der japanischen Gesellschaft natürlich ausgekniffen ist und so weiter. Das Ganze wird auch noch in einem größeren Kontext thematisiert. Aber die Dimension und der Scope des Films wird schon klar, als er nach Hause kommt in ein komplett zerstörtes Tokio. Also man sieht nichts. Also es ist dann Dezember 45, glaube ich, wo er heimkehrt. Der Film hat etwas größere Sprünge zwischendurch.
Ja.
Und sowohl keiner, also weder seine Familie hat überlebt, noch sonstige Verwandte oder ähnliches. Nur noch eine Nachbarin ist da. Und er lernt auch durch Zufall ein Mädchen kennen mit einem Kind, das ihm.
Ja, eine junge Frau noch schon, ne? Ja.
Genau. Und man merkt halt, also diese Darstellung dieser völlig absurden und desolaten Situation ist wirklich herzzerbrechend, wenn man sich das anschaut.
Ja, es ist auch spannend, sie nistet sich quasi direkt bei ihm ein, ist eigentlich für uns eine Situation, wo wir sagen, ja klar, vollkommen logisch, aber man muss, wenn man so ein bisschen sich mit Japanern und mit der japanischen Geschichte und Kultur und auch dem Denken und dem, nennen wir es auch mal, den Emotionen, die Japaner auch nur in ganz merkwürdigen Dosen manchmal herauslassen und bei vielen Sachen auch manchmal sehr kalt wirken, ist das nicht so die klassische Story, um ganz ehrlich zu sein. Also das ist so eine Situation, die da auch in der japanischen Gesellschaft als nicht normal angesehen wird, wenn dann plötzlich da eine wildfremde Frau mit einem Kind bei irgendeinem Mann einzieht. Aber ich sag mal, gerade nach dem Krieg galt ja auch nichts mehr. Da ging es nur noch ums nackte Überleben. Und die beiden leben dann gemeinsam zusammen, bauen sich auch nachher was auf. Er fängt dann auf sozusagen bei so einem Bomben- oder Minenräumkommando an und gerät dann sozusagen wieder in Kontakt mit Godzilla. Ich will jetzt gar nicht, glaube ich, wir wollten gar nicht weitererzählen. Die ganze Geschichte bauscht sich dann immer weiter auf. Und natürlich hat dieser junge, nennen wir es mal Kriegsverlierer. Man hat auch immer das Gefühl, er trägt die Last ganz Japans auf seinen Schultern manchmal. Absolut. Ich finde diese Szenen manchmal sehr emotional und auch sehr dramatisch. Es gibt am Anfang, ich sag mal so im ersten Drittel des Films, gibt es so 10 Minuten, die ich als sehr düster empfinde auch.
Absolut.
So, wo ich dann sage, ist es vielleicht schon ein Tick zu viel, aber wenn man, wie gesagt, auch japanische Filme kennt und Erzählweisen, weiß, dass die da im Gegensatz zu uns manchmal auch ein bisschen gerne überdrehen, was Emotionen angeht. Vollkommen legitim, vollkommen okay. Andere Kultur, andere Gesellschaft, andere Sichtweisen. Also ich fand es noch okay. Ich hatte aber irgendwann im Moment gedacht, wenn da nicht jetzt nochmal wieder was passiert wäre, hätte ich gesagt, jetzt driftet es so ein bisschen in so ein Arthouse-Drama ab. Und das haben sie aber wirklich so, ich sag mal so, in letzter Minute sind sie so um die Kurve gekommen und ab da gab es auch eigentlich kein Halten mehr. Dann machte der Film plötzlich alle Schotten auf und die letzten 2 Drittel des Films sind eigentlich ein unglaubliches Kaiju-Monster- Festival, also nicht, dass da, weil da andere Kaiju-Monster auftauchen, aber weil du einfach unwahrscheinlich tolle Szenerien hast, unwahrscheinlich tolle Effekte, geile Bilder, mehrere Auftritte von Godzilla, mehrere Kämpfe mit Godzilla und natürlich auch nachher das große Finale. Alles nicht unvorhersehbar, ganz im Gegenteil, aber du kriegst genau das, was du erwartest und auch noch ein bisschen mehr obendrauf als Kaiju-Fan, muss ich sagen. Und das fand ich einfach das Begeisternde an diesem Godzilla Minus One.
Sämtliche Monster-Szenen in dem Film, und es gibt aber jetzt auch Stimmen, ne, weil die Erwartungshaltung bei einem Godzilla-Film ist natürlich, dass das halt einfach so ein reines Prügelschlachtfest ist. Und das ist es hier nicht. Und ich finde gerade auch eben, es so gut, dass der Film sich die Zeit für seine Figuren nimmt, weil nämlich der Payoff am Ende der ist, dass du dich wirklich für diese Figuren auch interessierst, dass du mit denen dabei ist.
Ja.
Koichi, also der auf diesem Minenräumschiffchen da anhortet, nicht unähnlich eines anderen Schiffes, kleinen Bötchens aus einem anderen bekannten Tierhorrorfilm.
Ich habe genau dran gedacht in der Szene, als sie da zum ersten Mal Godzilla sehen und das Boot fährt da dran vorbei. Es war wie bei der Weiße Hai. Es gibt 1:1 Szene, wo du das Gefühl hast, da versucht man sich auch ein bisschen anzulehnen. Und auch selbst die Farbspiegelung des Meeres und die Optik des Films ist da komplett dabei. Also unglaublich. Also ich habe mich, Sascha saß neben mir und sagte auch, das ist wie beim Weißen Hai.
Nee, aber man ist halt mit dieser Mannschaft dabei, man ist bei den Figuren dabei, nicht wie sonst, das ist nicht einfach Kanonenfutter oder sonst wie. Es gibt ein Drama, diese Figuren entwickeln sich auch, es gibt Konflikte, die auch klar und absehbar sind und vor allem eine Charakterentwicklung und was dieser Film vielleicht erstmals, also mir fällt jetzt, ich sag mal ad hoc, kein einziger Godzilla-Film ein, wo das ist, der jenseits des Genre Monsterfilms auch als eigenständiger, wirklich ernsthafter Film mit auch einer ernsthaften Thematik funktioniert. Und das ist absoluter Wahnsinn, finde ich. Weil es ist halt nicht nur einfach ein wirklich richtig, richtig guter Monster/Godzilla-Film, sondern es ist wirklich ein fantastischer Film. Er lohnt sich anzugucken. Es ist ein Antikriegsfilm und was Godzilla hier für Auftritte hat, zum einen muss man sich vorstellen, ich glaube, du sagtest, 15, 16 Millionen.
Genau, der Film Dollar hat ein Budget von 15 Millionen, sieht aber nach mindestens dem 4- oder 5-fachen aus.
Ja, ich würde sogar fast nach dem 10-fachen aus, weil die Zerstörung, also ich glaube, so zerstörerisch, also so brutal quasi, haben wir Godzilla tatsächlich noch nie erlebt. Also auch halt eben diese Bilder, diese Atombomben-Analogien, die da drin sind, die sind so mitreißend, also was der ein oder andere ja vielleicht auch schon online oder auch im Kino im Trailer gesehen hat, wenn Godzilla dann wirklich seinen Atomstrahl da loslässt, da wird das Kino wirklich komplett pulverisiert. Da ist wirklich Feierabend und wenn es dann halt so eine Unteransicht gibt und quasi der Pseudo-Atompilz da im Hintergrund aufgeht und wirklich die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt, ein Wahnsinn. Gänsehautmoment pur und Gänsehautmoment 2 pur ist, wenn dann die klassischen Soundtracks von Ifukube ertönen, wenn die Tanker am Ende versuchen, Godzilla irgendwie einzukreisen. Da stehen einem die Nackenhaare nach oben. Das ist wirklich sensationell und man muss es wirklich auf der Kinoleinwand erleben.
Ja, da wenn man es denn kann. Da hat Regisseur Takashi Yamazaki hat da wirklich, wirklich ganze Arbeit geleistet. Man muss auch dazu sagen, er hat ja den Film nicht nur gedreht, er hat auch das Drehbuch geschrieben und er war auch an der Animation von Godzilla beteiligt. Und momentan ist er wohl in Japan einer der populärsten und führenden Regisseure, gerade was so Kaiju-Filme angeht. Und hat ein echt geniales Produkt abgeliefert, muss man sagen. Das ist ihm aber auch nur deshalb gelungen, weil er jahrelang da Vorbereitung getroffen hat, habe ich jetzt mal kurz gelesen auch, und dass man auch wirklich jede einzelne Animationssequenz auch vorher wirklich bis ins Detail genau geplant hat, damit man auch keinen Yen oder auch Dollar sozusagen verschwendet hat für Animationen oder Szenen, die man nicht braucht. Deshalb hat man es auch geschafft, wirklich diesen Film auch in diesem Kostenlevel zu halten. Ja, also 15 Millionen, das ist hier, da kriegst du in Deutschland nicht mal 8 Tatorte für. Ja, also nur mal so. Und da läuft kein
Godzilla. In Hollywood kriegst du da einen Star für.
Ja, also ungefähr, genau.
Preiswert.
Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, er hat auch schon ähnliche Science-Fiction-Filme gedreht. 2010 war Space Battleship Yamato oder auch 2019 dann Yamato Schlacht um Japan, wo es auch um ein populäres, sehr beliebtes japanisches Schlachtschiff geht halt. Und jetzt, wie gesagt, hat er sich halt Godzilla vorgenommen, weil er auch ein riesen Fan davon ist. Und wie gesagt, es ist unglaublich, was man in diesem Film sieht. Ich persönlich überlege mir aber im Namen der Trashothek noch, ob ich ihn verklage, um ganz ehrlich zu sein. weil er hat eindeutig 1:1 eine Szene aus unserem Hörspiel Frankensteins blutige Teufelspranke, das dritte Hörspiel der Trashothek, wo es auch um einen japanischen Riesensalamander geht, der die Kö in Schutt und Asche legt in Düsseldorf. Und da gibt es eine Reporterszene mit Hennes Bender drin, wo Hennes Bender 1:1 auch unter Lebensgefahr erklärt und berichtet in live, in hektischen Sätzen am Mikrofon, was gerade alles passiert. Und genau diese Szene gibt es in diesem Film auch. Da stehen 3 oder 4 Reporter auf einem Hochhaus mit einer Kamera und einer im Radio und berichtet und macht genau diese. Und also es ist unglaublich. Was Sie nun sehen, meine Damen und Herren, ist ein riesiges Monster und so weiter und so fort. Und es schleicht Häuser und Bau.
Hinter der gegenüberliegenden Häuserzeile steigt der graue Rauch auf. Die Erschütterungen des Bodens nehmen nun deutlich zu und...
Genau so. Der Sascha guckt mich an und sagt, die Schweine, die haben das von uns geklaut.
Das ist einfach nur Kultur zurückklau.
Ja, genau.
Ihr habt vorher geklaut, die haben einfach dreist zurückgeklaut.
Ich sehe das persönlich als Ehre an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut. Ja, aber es ist genau die Szene. Es ist auch wirklich auch so eine Gänsehautszene, wo ich so dachte, also erstmal, weil wie sie das gefilmt haben, also mit der Crew quasi mit diesem auf diesem Flachdach so im Vordergrund und zu 3/4 hast du im Hintergrund das Zerstörungspanorama mit Godzilla, der dann da wirklich auch vorbeiwankt und du denkst erst noch tatsächlich so, die haben vielleicht Glück, ja nee, natürlich nicht, und es ist alles, die Effektearbeit in diesem Film ist wirklich so fantastisch. Ich habe also auch bei noch keinem anderen, auch von den modernen Godzilla-Filmen, ist es ja immer so, dass wenn dann halt die große Monsterschlachterei losgeht, dass man halt, also jetzt nicht das CGI sieht, aber es wirkt halt alles immer sehr künstlich oder sehr, sehr comichaft, immer, ne, so panelmäßig. Und hier wirkten sämtliche Aufnahmen so unfassbar homogen, gerade die ganzen Panoramaaufnahmen, so die, wo früher halt ein Schauspieler halt im Gummianzug da in so einer schönen kleinen Lego-Landschaft oder ähnlichem stand, ne, und dann alles platt gemacht hat. Das sah hier so fantastisch aus. Plus, wobei du ja da ein Nitpick hast, was die Bewegungen von Godzilla hier angeht, ich fand super, weil man sich bemüht hat, wirklich den Man-in-Suit-Bewegungsablauf bei Godzilla da auch zu emulieren. So, man hat nicht versucht, das mit den Möglichkeiten von heute, mit CGI, da also ein wirklich ganz lebendiges, super agiles Tier draus zu machen.
Also es ist nicht Panther gleich wie bei Roland Emmerichs Godzilla, ja, sage ich mal, um ganz ehrlich zu sein. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand aber, das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, ich fand, das war für mich das einzige Manko so ein bisschen, dass bei manchen Szenen die Bewegung der Beine zu roboterhaft wirkt. Bei den Original-Godzilla-Filmen Man in Suit, sage ich mal, das ist er ja eher gewatschelt, hat immer ein bisschen so die Füße vor sich her geschlurft und auch mal, ja, der wirkte da auch ein bisschen unbeholfen manchmal. Ich meine, klar, wenn man da so ein riesen Godzilla-Kostüm anhat, was dreimal so viel wiegt wie man selber, sage ich jetzt mal übertrieben, dann ist man auch nicht besonders agil unterwegs halt, ja. Aber ich fand, dass in einigen Szenen, achtet mal drauf, wenn ihr den Film guckt, dass manchmal die Beine wirklich eher wirken, als wären sie von Mecha-Godzilla und nicht von Godzilla. Das ist eine kleine Kritik am Rand.
Ich glaube, das ist aber auch einfach vielleicht so eine, also insofern falsche Meinung, der stampft halt sehr.
Ja.
So,
ja.
Ne? Also wirklich ufts. Ne? Es wechselt auch so ein bisschen so von Aufnahme zu Aufnahme. Ich fand das aber ganz großartig, weil es einfach auch so ikonisch für Godzilla selber ist. Also diese Art der Bewegung. Eben kein superschneller Riesensaurier so an der Stelle.
Klar.
Ne? Also nein, man aber hat damit ganz, ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet. Vielleicht ne, bei nächster Sichtung fällt es vielleicht auch schon gar nicht.
Einfach mal drauf achten. Und da gibt es eine Szene, das muss ich nochmal sagen, da habe ich herzhaft gelacht. Das ist das Finale, wo er von mehreren, von 2 Kreuzern umkreist wird, die dann so bestimmte Dinge an ihm anbringen, so Ketten mit bestimmten Gasflaschen. Und er steht da angeblich an einer der tiefsten Stellen des Meeres und er steht bis zur Hüfte im Wasser. Es sieht wirklich so aus, als würde er stehen, aber er muss eigentlich schwimmen. Er muss eigentlich seine Füße und seinen Schwanz unten bewegen, aber es sieht die ganze Zeit so aus, als würde er im Wasser stehen. Und als er dann sozusagen versinkt im Wasser, was dann, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, dann ist er plötzlich weg, auf ein, von einer Sekunde auf die anderen, wo du so denkst, so, der hat doch gerade im Wasser gestanden. Das sah nicht so aus, als hätte der unter Wasser mit den Beinen geplanscht. Also.
Ja, das ist, du siehst das nicht. Also ich habe
das ist die Magie von Godzilla. Also
wir haben alle genau dasselbe gedacht. Also ne, ja. meine Dame auch so, der stand da rum und dann versinkt er da. Das komisch. Also, so von der Einstellung, weil man sieht ja Godzilla quasi nur so bis so quasi so unterhalb der Brust, also so zur Hälfte. Ja. Was da unter Wasser bei dem passiert, ob der da die ganze Zeit mit seinem Schwanz rudert.
Oder hat er so eine Spirale gemacht mit dem Schwanz und immer so propellermäßig
gedreht. Vielleicht, wir wissen es nicht. Es war nicht zu sehen. Vielleicht wird das ja nochmal aufgeklärt.
Genau, egal. Es schmälert den Spaß an dem Film nicht. Und wie gesagt, das sind einfach zwei klitzekleine Kleinigkeiten. Wie gesagt, wir sind ja auch hier bei der Trashothek. Und ja, es gibt eine tolle Zerstörungswut und es gibt tolle Blicke von Godzilla. Und es gibt auch Leute unter Pranken, die zermalmt werden. Also ihr habt all das, was ihr wollt, plus nochmal einer tollen Story und einer wunderbaren Geschichte. Und das ist ja jetzt auch, muss man mal dazu sagen, wir hatten ja gesagt, 70. Geburtstag. Tag von Godzilla. Es ist ja mittlerweile der 33. Godzilla von Toho. Ja, es sind jetzt mittlerweile 33 Godzilla-Filme, die Toho seit 1954 bis heute produziert hat. Und damit ist Godzilla neben James Bond das am längsten kontinuierlich fortgesetzte Film-Franchise der Welt. So, und einfach spannend und muss man sich mal vorstellen, wie alt der Bursche eigentlich schon ist. Also ja, 70 haben wir gesagt.
Hat sich gut gehalten.
Ne? 33 Filme ist schon eine Menge. Also das hat James Bond nicht geschafft. Ne? Also muss man dazu sagen. Also ein anderes Franchise, das mir einfallen würde, was auch noch ähnlich alt ist, aber das kam erst später, das war Doctor Who. So, die sich auch
das bis heute... Da ist es ja sehr verzwickt und das geht ja auch immer noch weiter.
Ja.
Also es gab ja ein paar Kinofilme, aber hauptsächlich ist es ja TV, aber das ist sicherlich auch einer der am längsten laufenden TV-Serien. Ja.
Und?
Da gibt es noch ein paar andere.
Und also was wir jetzt natürlich auch noch haben, ist ja natürlich jetzt auch nicht nur Godzilla Minus One, das muss man ja dazu sagen. Was ja jetzt gerade ist ja für Godzilla-Fans, ist ja quasi wie Weihnachten. Also ja, Weihnachten steht jetzt auch vor der Tür. Aber wenn ich mir überlege, was wir da auch in den letzten Monaten auch so alles geliefert bekommen haben. Also es läuft ja gerade bei Apple TV Plus, läuft ja Monarch, die Serie halt, die ja ein bisschen später nach den Geschehnissen auch aus Godzilla Minus One erst einsetzt, weil diese Organisation, die halt versucht, diese großen Kaiju-Monster oder die großen Giganten irgendwie auf der Erde zu verstecken, auseinanderzuhalten und irgendwie den Einhalt zu gebieten, wurde ja erst ein paar Jahre nach Godzillas erstem Auftritt gegründet. Es gab ja auch noch, vor kurzem gab es ja auch noch, wobei da Godzilla nicht mit dabei war, aber es war mit King Kong Skull Island als Animationsserie von Netflix. Und wie gesagt, nächstes Jahr kommt ja auch der nächste große Godzilla und King Kong-Klopper. Ja, Godzilla vs. Kong Teil 2.
Ich bin einfach mal gespannt, was sie daraus noch weitermachen wollen, weil der Godzilla vs. Kong war halt so als reines Spaßvehikel hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Aber war jetzt inhaltlich nicht viel dran. So, es war
aber
so
trotzdem geil. Also ich meine, was hat das für Spaß gemacht? Das
das meine ich ja. Ne? Es war halt einfach wirklich so schönes Convenience-Kino. Ja. Das man hatte und was will man da jetzt noch mehr machen? Also haben die genug Ideenpower, um da wirklich was Interessantes, weiterhin Spannendes zu machen, außer jetzt natürlich die Riesentiere, die sich gegenseitig die Rübe einhauen?
Ich bin gespannt. Ich lasse mich da gerne überraschen. Also ich war ja selber schon von Godzilla vs. Kong überrascht. Ich bin da ja eher mit einer skeptischen Haltung rangegangen. Ich mag ja all diese riesigen Monsterfilme und finde die einfach super. Und Kong Skull Island hat mich damals ja auch schon positiv überrascht und ich fand den auch richtig klasse.
Der war
und
super.
Ich habe das können die gerne so weitermachen. Also das ist so, ich erwarte da auch jetzt keinen intellektuellen Höhenflug oder 28.000 Backstories oder so, die irgendwo rangezogen werden. Das versucht ja gerade, ich will nicht sagen, intellektuell ist es jetzt nicht, aber das versucht ja gerade Monarch, die Serie, so diese einzelnen Filme auch miteinander zu verbinden. halt. Mhm. Du hast halt immer wieder Rückblicke. Es gibt, die spielt auf zwei Zeitebenen mit Kurt Russell und seinem Sohn als Kurt Russell Charakter in jungen Jahren und in alten Jahren. Ja, die spielen quasi den gleichen Charakter. Mhm. Und es springt immer hin und her zwischen zwei Zeitebenen und dockt halt immer bei bestimmten Sachen auch an. Auch manche Materialien, da wurden jetzt dann plötzlich Aufnahmen dann gefunden, auch mit John Goodman, also aus Skull Island. Die haben es dann nochmal nachgedreht vor der Greenscreen mit ihm. Mhm. Aber ziemlich geil. Das heißt, du kannst das alles miteinander verknüpfen und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Ich sag mal so, wenn die das hinterher auch hinkriegen, das Ganze noch zu einem spannenden Ende zu verknüpfen oder auch weiterzugehen, dann ist das, noch stellt man sich mehr Fragen und es passiert aber eine Menge.
Ja, und, vor allem, was ne,
ich habe Angst, dass nachher so eine Lost-Enttäuschung kommt, weißt du, wie am Ende von Lost. Aber ich glaube, da haben sie noch genug Zeit für, da können sie sich noch eine Menge einfallen
lassen. Also bisher eine Ebene haben die ja bisher noch gar nicht angefasst, die ja, sagen wir mal, auch in den Godzilla-Filmen aus, ich sag mal, der mittleren Phase ja sehr stark verankert ist, nämlich die außerirdische Bedrohung.
Ja.
Die ist bisher noch überhaupt gar nicht aufgetaucht.
Das stimmt.
Und das wäre immer noch mal ein totaler Renner, wenn die da eine gute Idee haben, das zu integrieren. Das wird der ganzen Geschichte nämlich noch mal eine andere Dimension geben.
Bisher geht es ja immer um die Innerwelt oder wie sie heißt.
Ja, genau.
Ich will nicht immer sagen Mittelerde. Ja, und das ist noch mal eine andere Geschichte. Ich meine, da gibt es ja auch einige Filme, wo es auch Godzilla mit genug Außerirdischen zu tun bekommt. Und das könnte man auch noch mal, also das hat man wirklich noch gar nicht angegangen. Das ist ja wahrscheinlich dann der Stoff für die zweite Staffel oder sowas. Aber warten wir mal ab. Also ich bin mal gespannt. Also es ist gerade auf jeden Fall eine schöne Zeit für Kaiju und auch Godzilla-Fans, um ganz ehrlich zu sein. Man hat schon seinen Spaß und es wird einem eine Menge geboten gerade. Also wenn ich überlege, wie viele Jahre es nichts in der Richtung gab, nichts Vernünftiges.
Ja, und vor allem auf was für einem qualitativen Niveau das inzwischen abläuft. Das war ja immer was ich so, ich sag mal, auch in der Fangemeinde immer so ein bisschen so Split-Pot war in der Gestalt, ne, wo du halt, ich sag mal so, die klassischen Anhänger hast, die sagen, okay, ne, Man in Suit, das ist halt das, was für mich Godzilla ausmacht, so halt dieses liebevolle Handgemachte. So, liebe Freund Jörg Buttgereit ist ja auch ein großer Freund von, der aber auch sagt, so, ich mag aber auch die modernen Sachen ganz gerne. Aber für mich war es immer spannend, weil diese alten Sachen, die hatten natürlich ihren Charme, aber konnten, also selbst auf großer Leinwand, irgendwann natürlich auch gar nicht mehr mithalten. Und in der Zeit, wo sich die Effekte halt einfach so drastisch weiterentwickelt haben, fand ich das immer eine wirklich fantastische Vorstellung. Boah, wenn das einer mal mit richtig Budget und den Effektmöglichkeiten von heute angehen würde, was käme da raus? Und jetzt seit ja schon über zehn Jahren, kriegen wir das serviert. Und das ist schon das ist schon ziemlich beachtlich und macht auch ziemlich viel Spaß.
Wobei ich die alten Sachen auch immer noch gerne mag und da geht mir das Herz auf. Und du hast ja gerade Jörg Buttgereit erwähnt, da muss man noch hier einen kleinen Werbeblock machen. Also einmal ist Jörg Buttgereit ja in deiner letzten oder vorletzten Podcast-Folge von Kalkino mit dabei gewesen. Ne? Du hast ja mit ihm ein langes Gespräch geführt, allerdings nicht über Godzilla, obwohl Jörg Buttgereit
über den anderen asiatischen Zerstörer.
Genau, über Bruce Lee, weil der Kollege Buttgereit ist ja nicht nur selber Filmemacher, sondern auch Filmliebhaber und viele, die sich damit auch ein bisschen beschäftigen, wissen, er hat ja auch schon einige Dokumentationen für den WDR und für andere zum Thema Kaiju gedreht. Er hat ein dickes Buch rausgegeben, Japan, die Monsterinsel und wie gesagt, war mit dir dann letztes Mal noch im Podcast, lohnt sich auch reinzuhören, gerade wenn hier auch Bruce Lee-Fans mit dabei sind. Er ist ja aber auch ein großer Bruce Lee-Fan, aber was Jörg Buttgereit vor allem immer für mich auch immer gewesen ist, nicht nur der Regisseur von einigen sehr interessanten und auch sehr kontroversen deutschen Horrorfilmen, sondern er ist der Godzilla-Fan Nummer 1 in Deutschland, muss man einfach mal so sagen. Und er hat eine ähnliche Sozialisation vollzogen, wie wir auch scheinbar, weil ich hatte jetzt heute kam mit der Post sein neuestes Buch über seine persönliche Jugend und Kindheit und seinen, ich will nicht sagen Werdegang, aber das ist natürlich, das nennt sich nicht Jugendfrei Tagebuch aus West-Berlin von Jörg Buttgereit. Und da ich habe gerade mal die Seite aufgeschlagen und musste herzhaft lachen vorhin, als ich schon mal reingeschmökert habe. Es ist genau das, was ich in Kindheitstagen damals auch erlebt habe. Ich darf einmal ganz kurz raus zitieren aus dem Buch. Eine kurze Stelle. Doch als mein Opa zu Hause von meiner großen Oma gefragt wird, ob Der Drache aus dem Dschungel, ein Godzilla-Film, nur mit einem anderen deutschen Titel, denn nicht so aufregend für mich gewesen sei, erwidert er nur kopfschüttelnd, Mann, war das ein Blödsinn. Ich bin völlig geschockt und enttäuscht. Wie kann meinem Opa die sensationelle Großartigkeit von Godzilla, der Drache aus dem Dschungel, verborgen bleiben? Schließlich sind alle Kinder im ausverkauften Silvia vor Begeisterung von ihren Sitzen aufgesprungen und haben den kämpfenden Monstergiganten lauthals zugejubelt. Wir Knirpse in den Jugendvorstellungen haben nämlich keine Angst vor Monstern. Nicht, weil wir die Filmtricks der japanischen Spezialeffektmeister durchschaut hätten, nein, sondern wir glauben voller Ehrfurcht an die Urweltgiganten aus dem unvorstellbar weit entfernten und exotischen Land. Die Riesenechse Godzilla und die fliegende Riesenschildkröte Gamera sind unsere Helden. Wir identifizieren uns mit diesen Fabelwesen. Sie sind wie große, wild gewordene Kinder, die unverstanden von der Erwachsenenwelt in einem Taumel vor der Vernichtung in Zeitlupe durch Spielzeuglandschaften stolpern. Also, es ist genau
ein
das.
Ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde.
Grandios, oder? Es ist doch genau so. Und genau so habe ich das ja damals auch empfunden. Wobei mein Opa hat nie gesagt, was für Blödsinn. Er hat immer nur gesagt, Junge, das sind Filmtricks. Aber wenn du dran glauben willst, glaub dran. Das ist die Magie des Films. So nach dem Motto. Und genau wie gesagt, ist das könnt ihr bei Godzilla Minus One auch tun. Guckt ihn euch an, wenn ihr noch die Gelegenheit habt, ihn im Kino zu sehen. Ich habe gerade mal geguckt, die Tage läuft ja auch hier und da noch in Düsseldorf im Uferpalast und so weiter und so fort. Guckt einfach mal, der läuft hier und da. Schaut ihn euch im Kino an.
Absolut. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ich muss da auch noch mal einfach sagen, es ist eigentlich eine Frechheit, dass dieser Film hierzulande nur als Event-Kino für so ein paar Tage irgendwo separat einzeln läuft. Der gehört eigentlich ganz regulär und fett ins Kino, auch mit einer fetten Werbekampagne. Der hätte richtig, richtig Asche gemacht, wenn man da ein bisschen die Werbetrommel gerührt hätte. Also vor allem, weil der Film auch wirklich nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der Kritik riesig ankommt. Ein ganz, ganz tolles Teil. Für in Sachen Buttgereit kann auch nochmal nachgereicht werden. Der Jörg hat ja auch noch tatsächlich ein Sachbuch zum Thema Kaiju geschrieben. Japan, die Monsterinsel.
Genau.
Gibt's auch immer noch. Ist im Prinzip eine, ich sag mal, Kritiksammlung von ihm und auch von, glaube ich, ein paar anderen Leuten, die halt zu den einzelnen Godzilla- und Japan-Monster-Filmen da was sehr Schönes zusammengeschrieben haben. Gerade für Leute, die da noch nicht so firm sind oder da mal einsteigen wollen, ist das eine ganz gute Orientierungshilfe, sich da mal ein bisschen durchzulesen. Ganz, ganz wunderbare Sache. Insofern, man darf sich freuen. Toho, das ist vielleicht auch nochmal was. Hierzulande ist es ja auch gar nicht so einfach, an die Filme, auch an die alten Godzilla-Filme, dran zu kommen. Mhm. Die meisten Editionen sind inzwischen schon vergriffen. Anolis hat viel rausgebracht. Einiges, ich sag mal, ein gewisser Teil, ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile insgesamt auf Blu-ray, aber es gibt noch ganz viele Filme, die bisher noch gar nicht oder also auf jeden Fall nicht auf Blau in HD erschienen sind. Inzwischen, und das ist halt eben auch eine Sache, die jetzt mit dem letzten Godzilla Minus One eingeläutet wurde. Toho hat jetzt zum 70. Geburtstag von Godzilla nämlich auch angefangen, jetzt endlich mal die eigenen Filme in 4K zu restaurieren. Ah. Es gibt auch, und deswegen.
Dann kannst du auch die Reißverschlüsse auf den Rücken sehen, bei den Monsteranzügen.
Auf jeden Fall alles wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt. Nein, keine Ahnung, wann da wie was kommt. Rechtetechnisch ist das ja immer auch ein bisschen knifflig, aber man darf sich da freuen, wenn die dann halt in voller Farbpracht dann mal erstrahlen, weil die meisten Kopien damals auch im Kino in den Mittagsmatinees, die waren ja doch auch eher schon, sagen wir mal, ziemlich verschlissen, weil die natürlich rumgereicht wurden. Hatte natürlich auch einen eigenen Charme, aber sei es drum. Aber Godzilla Minus One hatte ja am 3. November diesen Jahres, also vor quasi knapp genau einem Monat, seine Premiere in Japan. Und das aus gutem Grund, weil Toho nämlich den 3. November inzwischen als Godzilla Day
als promotet. G-Day.
Genau.
Den G-Day.
Weil vor 70 Jahren, am 3. November 1954, hatte der allererste Godzilla-Film nämlich seine Premiere. Und insofern einfach im Kalender ankringeln, der 3. November ist G-Day.
Ja, lieber Kai, ich danke dir. Es war mir eine Freude und wie gesagt, wer mehr von Kai hören möchte, der soll doch bitte mal rüber switchen auch zum wunderbaren Podcast Kai Kino, wo er auch immer wieder ganz viele neue Sachen präsentiert und ausgräbt und wie gesagt, zuletzt auch Jörg Buttgereit. Kai, vielen, vielen Dank.
Thorsten, es war mir ein ganz großer Godzilla-Feiertag heute. Wir hatten ja quasi zufällig eigentlich nur drüber gequatscht, weil meine Reaktion halt auch so sehr intensiv war und sehr überraschend, wie schon gesagt, schockverliebt in diesem Film. Ein ganz, ganz großes Erfreuen in diesem Jahr noch, dass wir da serviert bekommen haben. Und ich freue mich natürlich immer wieder hier zu sein. Und wir haben ja auch als bald schon wieder unsere große Session, ein kleiner Vorgucker für die Zuhörer hier auch noch, unsere schöne Vorweihnachts-Session,
richtig,
die dann demnächst auch hier in der Treschothek zu hören sein.
Kurz vor Weihnachten gibt es unsere Jahresabschlussfolge, da ist der Kai auch wieder mit dabei. Wir warten aufs Christkind. Und jetzt ab ins Kino mit euch da draußen. Viel Spaß mit Godzilla Minus One. Super, und jetzt zum Ende, ganz ehrlich, kredenzen wir euch noch eine wunderbare Szene, nämlich die Szene, über die wir vorhin gesprochen haben, mit Hennes Bender als Sensationsreporter, der sich mit Frankensteins blutiger Teufelspranke von der Treschothek auseinandersetzen muss.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erreichen gerade live den Ort des Geschehens auf der Düsseldorfer Kö. Und es ist ein schrecklicher Ort, ein grauenvoller Ort des Geschehens. Zerstörung und Verwüstung, umherliegende Gebäudefragmente, brennende Fahrzeuge und allgemeine Unordnung. An den Zufahrtsstraßen bezieht die Bundeswehr gerade gemeinsam mit dem THW Stellung, da diese über funktionsfähige Ausrüstung verfügen. Man fragt sich, was für eine Kreatur eine derartige Zerstörung hervorrufen konnte. Ich bewege mich nun etwas weiter ostwärts auf der Suche nach der monströsen Erscheinung. Ich weiß nicht, ob Sie es daheim an den Geräten empfangen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber aus der mittelbaren Ferne kann man so etwas wie ein dumpfes Grummeln wahrnehmen. Der Boden erzittert. Hinter der gegenüberliegenden Häuserzeile steigt der graue Rauch auf. Die Erschütterungen des Bodens nehmen nun deutlich zu und... Verdammt, Jungs! Zurück! Da! In den Hofeingang, da! Wiederhole, Kontakt, unvermittelt tauchte das Monster an der nächsten Ecke auf. Was für ein Anblick, nur mit Mühe und Not sind wir einem umherfliegenden Gebäudeteil entkommen und konnten uns in den Lieferanteneingang eines Handtaschenladens flüchten. Und es ist schrecklich, eine rund 30 Meter lange grünliche amphibische Lebensform gleich einem riesigen Lurche oder so. Es trampelt durch die Straßen, es zerstört einfach alles, was ich ihm gerade eben konnten wir beobachten, wie es eine Reihe Fahrzeuge zertrampelte, als handele es sich um Spielzeugautos. Augenscheinlich haben es die Fahrzeuge höherer Fahrzeugkategorien in zweiter Reihe parken. Besonders angetan, die Kugeln einzelner verschwenkter Bundeswehrsoldaten prallen an diesem amphibischen Monster einfach ab und sie scheinen es nur noch wütender zu machen. Da, eine Frau versucht verzweifelt, ihre eingeklemmte Louis Vuitton-Handtasche zu retten. Halt, junge Frau, sehen Sie denn nicht? Sie müssen... verdammt, ja, hätten Sie das wohl besser mal gelassen. Meine Damen und Herren, es ist entsetzlich. Es wirkt momentan alles so unorganisiert. Wo ist die Staatsmacht? Wo ist der Einsatzleiter? Wo ist Frau von der Leyen? Das Monster scheint sich für den Moment jetzt ein Stück weit zu entfernen. Und wir folgen der Schneise der Zerstörung. Ende der Straße ist eine Menschenansammlung, die offiziell wirkt. Ich erkenne keinen geringeren als den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Vielleicht können wir ein paar Wortfetzen für Sie aufschneiden, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren. Herr Bürgermeister, auf ein Wort an unsere verängstigten Zuhörer. Was ist der Stand der Dinge? Wo kommt dieses Monster her? Wann wird die Bundeswehr einsatzbereit sein? Und was gibt es für Pläne zum Schutze der Bevölkerung? Steckt hinter der ganzen Sache vielleicht Köln?
Was ich, das ist, also laut Stadtverordnung, also wir haben, mein Pressesprecher, der, also, machen Sie sofort, ich will, dass das alles sofort aufhört. Die schönen Hefte, wir waren schön halt. Danke, das war also der Herr Bürgermeister. Meine Damen und Herren, es scheint, dass wir für den Augenblick auf uns alleine gestellt sind. Ich werde für Sie einfach einen vorbeikommenden Soldaten fragen. Der Obergefreiter, entschuldigen Sie, was gibt es zur Lage zu sagen? Wo zum Teufel ist hier der Einsatzleiter?
Wir warten jede Minute auf das Eintreffen von General Ostholz. Mehr darf ich Ihnen leider nicht sagen. Aber wir sind bald soweit und einsatzfähig. Im Westen stehen wir schon mit Panzern und Geschützen parat. Und der Herr General ist mit seinem Adjutanten unterwegs. Wir kesseln das Biest jetzt ein und halten dann ohne Kompromiss voll rein. Unser General hat nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Sie wissen ja, wegen dieser Sache mit unserer Ausrüstung und so.
Vielen Dank für Ihre Verschwiegenheit, Herr Obergefreiter. Weitermachen!
Achtung, Vorsicht! Schnell zur Seite! Da kommt der General! Hoppala!
Alle Achtung, Kemmer! Für einen Adjutanten können Sie wirklich fahren!
Naja, ich weiß ja nicht, ob das so nötig ist, uns hier so um die Straßenecken zu scheuchen. Da hätte ja weiß Gott was passieren können. Ich bin Adjutant und kein Evil Knievel, Herr General.
Sind Sie General Ostholz?
Mit Leib und Seele, mein Sohn. Sie sind von der Presse?
Ja, wir sind für...
Okay, dann lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen. Ab jetzt übernimmt hier die deutsche Bundeswehr. Was? Packt die Sau am Schwanz. Wir werden dem Ding Einheits- und Dichtbefeuer geizen, Big Daddy. Und nun geh aus der Fuchtel, mein Junge. Hier wird's jetzt gleich mächtig unangenehm. Kemper, führen Sie mich zum Kommandostand. Und natürlich brauche ich jetzt dringend...
Ja, ich weiß. Wie immer. Mit Milch und 3 Stück Zucker, Herr General.
Ha 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 ha!